Souverän zu sein bedeutet doch eigentlich, nicht erpressbar zu sein.
Was passiert, wenn ein Staat nicht nur über KI spricht, sondern sie selbst baut? In dieser Folge Wunderpanik sprechen wir mit Björn Beck, Jurist, Ex-IT-Unternehmer und Leiter des Innovationslabors der Landesregierung Baden-Württemberg. Dort wird nicht nur geforscht, sondern gemacht. Mit 7 Leuten, großem Drive und einer Vision von digitaler Souveränität. Wir sprechen über die Verwaltungs-KI F13 Open Source Made in the Land. Den Unterschied zwischen Copilot und Kontrolle und warum es einen Unterschied macht, wem wir unsere Daten geben. Zwischen Anekdoten aus der Richterzeit, der KI-Strategie der EU und einer klaren Haltung zu Palantir bleiben wir bei einer Frage hängen. Wie bleibt ein demokratischer Staat souverän in einer Welt, in der Plattformen alles sind? Willkommen bei Wunderpanik, dem Podcast zwischen Staunen und Stress. Wir sind Katha und Melanie und freuen uns, lieber Björn, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich musste gerade so lachen, weil ich dachte, das Gesetz ist zu Gast und wir beide tragen gestreifte Kleidung. Katha, so, das ist nicht abgesprochen, Björn. Es ist ein reiner Zufall, dass wir hier in Längsstreifen aufgetreten sind. Herzlich willkommen.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Da muss ja mein Ruf mir vorausgeeilt sein.
Ja, wir haben natürlich recherchiert.
Genau, und wir wollen natürlich auch von dir mal hören, wie wird man, was du bist? Oder anders, wie bist du zum Leiter des Innovationslabors in Baden-Württemberg geworden?
Wow, direkt eine gute Frage. Zum Start weg, vielleicht so viel geplant war es nicht. Es ist, glaube ich, kein Weg, den man irgendwie direkt anstreben kann. Ich war schon immer der IT sehr verbunden. Ich sage immer, ich bin 25 Jahre im Digitalisierungsgeschäft. Ich hatte in den Nullerjahren ein kleines Webunternehmen im frühen Internet eben mitentwickelt, Websites entwickelt und Internetmarketing gemacht. Und das hat mir die finanzielle Freiheit gegeben, tatsächlich ein Jurastudium eben sehr intensiv dann zu verfolgen. So dass ich das auch einigermaßen gut abschließen konnte und mich dann eben für eine Karriere im Staat entschieden habe. Ich bin dann Richter geworden, war auch eine Zeit lang Staatsanwalt, aber ich hatte natürlich in meiner Biografie diese 10 Jahre Unternehmertum im IT-Bereich und die Justiz ist ja wie auch die Verwaltung eben darauf angewiesen, digitaler zu werden. Vor allem die Justiz, vielleicht kommen wir drauf, hat natürlich einen starken Veränderungsdruck, weil die Anwaltschaft sehr, sehr stark sich verändert und so das Justizwesen da natürlich dann digital, sag ich mal, unter Druck setzt. Und ich hatte dann eben die E-Akte für die Justiz mit eingeführt ab 2017 und 2018 in der Justiz einen Themenkreis für künstliche Intelligenz bundesweit ins Leben gerufen. Es war so ganz kurz, nachdem die technischen Grundlagen für ChatGPT gelegt waren mit einem Forschungspaper von Google. Ne, das ist
2017,
genau,
ne?
Genau, das war 2017 ja. Und dann sind einzelne Unternehmen wirklich schon auf diesen ja, semantischen Zug aufgesprungen mit. Eine der ersten war, glaube ich, IBM mit WhatsApp. Und wenn man dann diese Verbindung Tech und ich war ja schon Richter und Staatsanwalt gesehen hat und dachte, wow, ich bin ja auch ein Transformer-Modell in gewisser Weise als Richter oder als Staatsanwalt, dann war schon klar, da ist jetzt was am Brodeln, was kommen wird und das war sehr gut, die Weichen da zu stellen. Und ich habe das dann auch viele Jahre vorangetrieben, habe mich dann aber Ende 2023 dafür entschieden, mich nochmal zu verändern, denn dann war die Stelle hier ausgeschrieben, Staatsministerium, Innovationslabor der Landesregierung, entkoppelt vom Verwaltungsalltag, frei denken, Prototypen bauen, Innovation treiben. Und tatsächlich kamen auch die Kollegen im Justizministerium zu mir und haben gesagt, guck mal, Björn, deine Stelle wurde gerade ausgeschrieben. Also es war schon so ein bisschen.
Bitte bewirb dich dahin.
Ja, also die haben auch gesagt, ne, wir wollen nicht, dass du gehst, aber es würde schon zu dir passen. Und die Chance habe ich ergriffen und bin jetzt seit Dezember 2023 hier im Staatsministerium, jetzt ja ein bisschen über anderthalb Jahre und leite dieses Innovationslabor, aber auf Ebene eines Staatsministeriums, was echt eine richtig spannende Stelle ist.
Das glaube ich. Also super spannend. Du hast gerade gesagt, du bist auch ein Transformer als Staatsanwalt. Was genau hast du damit gemeint, bevor wir auf deine Stelle jetzt kommen? Das fand ich gerade sehr, sehr spannend.
Ja, also vor allem als Richter habe ich das so empfunden, wenn man sich so die richterliche Arbeit vorstellt. Es kommt ein Kläger, eine Klägerin und reicht ja in der Regel schriftlich eine Klage ein. Ne? Also die Justiz ist ja basiert sehr auf Text, also ist extrem textlastig. Ne? Dann kommt im Zivilprozess eben die Beklagtenseite und reicht dann eine Klageerwiderung ein. Dann hat man eine Klageerwiderung. Wenn es ein einfacher Sachverhalt ist, macht man dann das atypisch eine mündliche Verhandlung. Ne? Also man spricht mit den Menschen, man lädt vielleicht sogar Zeugen ein, mit denen man spricht. Aber hinterher, nach dieser Verhandlung, wenn man sich alles angehört hat, dann kommt man zurück wieder in ein Textfahrwasser, nämlich man macht ja mit den mündlichen Aussagen eines, nämlich wieder Text daraus. Ne? Man verschriftlicht die Zeugenaussage. Und wenn ich dann ein Verfahren entscheidungsreif habe, ne, dann habe ich eine Klageerwiderung, dann habe ich Zeugenaussagen. Also ich habe eigentlich einen Haufen Papier und nehme mir dann nebendran noch das Gesetzbuch, das ja auch Papier ist. Es ist ja auch nur Text sozusagen, ist ja noch nicht irgendwie technisch. Und all die Texte bringe ich ja dann wieder in einen neuen Text, nämlich in ein Urteil. Also ich transformiere die Klageerwiderung, die Zeugenvernehmung und das Gesetz sozusagen in ein neues Textdokument, nämlich in ein Urteil. Und das ist eigentlich sehr typisch für die Justiz und sehr typisch für die Verwaltung, dass wir eigentlich basierend auf viel Text neuen Text produzieren, der dann kann ja auch ein Bescheid sein, ne? Irgendwie ein Kindergeldbescheid, ein Urteil, was auch immer. Aber so ein bisschen ist die Arbeit wie die von einem Transformer-Modell, nämlich bestimmte Texte ja. in eine andere Form zu bringen.
GPT, ne? GPT steht für Generative Pre-Trained Transformer. Also im Prinzip, wenn wir uns jetzt angucken, wie das menschliche Gehirn funktioniert und wie wir das so machen, sind wir auch vielleicht kleine GPTs so ein bisschen. Ne? Das heißt, was du da gemacht hast, ist ein Top-Anwendungsfall für die künstliche Intelligenz oder die generative
Absolut,
künstliche Intelligenz.
Absolut, ne? Habe ich auch gerade gedacht, beim Reden.
Genau, ja, also ne, wir sammeln Informationen, wir werten sie aus und wir generieren neue Insights daraus und überführen sie in Aktionsschritte oder Pläne oder Gesetze oder wie auch immer. Ja, sehr, sehr spannend. Aber jetzt bist du eben im Innovationslabor. Was macht ihr da genau und wie viel Prozent spielt KI da eine Rolle? Es ist ja sicherlich mehr Innovation als nur jetzt künstliche Intelligenz, aber es ist natürlich auch unser Thema hier im Podcast. Deswegen werden wir uns darauf auch konzentrieren. Es ist trotzdem aber mal spannend zu hören, was gibt es da alles zu tun?
Wir haben ein umfassendes Portfolio, könnte man schon fast sagen. Also wir werden oft als KI-Labor wahrgenommen, weil ja, es ist natürlich Thema unserer Zeit. Ne? Also KI ist wirklich aller Munde inzwischen. Ich glaube auch zu Recht, weil es alles beeinflussen wird, ne? Wirklich so die ganze Gesellschaft. Ich habe diese Woche auch mit Kirchenvertretern gesprochen. Also auch da macht man sich heutzutage schon Gedanken über KI
ehrlich, wirklich, die Kirche
ja,
und KI?
Ja, fand ich extrem spannend, klar, weil die hat ja auch Verwaltungsstrukturen, ne? Und ich dachte immer an die Predigt, aber denen ging es natürlich viel um Verwaltung, um Effizienz in den Kindergärten zum Beispiel. Da denkt man erstmal gar nicht bei Kirche dran. Aber wir haben noch andere Themen, also wir sind ein umfassendes Innovationslabor, das heißt, alles, was Innovation für Baden-Württemberg ist, kann bei uns auf dem Tisch liegen. Ich mache einfach mal zwei, drei Beispiele. Wir beschäftigen uns aktuell auch viel mit virtueller Realität, erweiterte Realität, also diesen Brillen, die man auf den Kopf bekommt und dann auf einmal woanders ist. Oder vielleicht noch dort ist, wo man gerade ist, aber andere Dinge sieht, ne? Zum Beispiel für Planungsverfahren hochinteressant. Ich stehe auf einer Wiese und auf einmal ist die neue Brücke, die neue Straße schon da und ich kann eine Bürgerinnenbeteiligung machen. Sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Und da sind die USA natürlich stark auf dem wirtschaftlichen Handlungsraum schon unterwegs und da würde ich mir einfach als Europa auch wünschen, eben frühzeitig zu überlegen, wollen wir da wie bei diesen anderen IT-Technologien sozusagen Konsumentin werden oder wollen wir da auch mitgestalten? Das ist jetzt, glaube ich, der Zeitpunkt, drüber nachzudenken. Das ist jetzt auch ein sehr techniklastiges Thema. Wir machen auch viel mit Startups zusammen mit unserem Wirtschaftsministerium. Überlegen wir uns, wie kann der Staat eigentlich so Innovationsökosysteme und Startups stärken? gucken, vielleicht auch als Kunde, wie können wir Beschaffungsprozesse ändern, ne? Dass wir eben nicht von Big Tech und Konzernen nur einkaufen, sondern auch mal von einem Startup-Unternehmen einkaufen und so einen wirtschaftlichen Prozess in Gang setzen, weil jede große Firma war irgendwann mal ein Startup, ne? So alle, die Magnificent Seven in den USA, also Apple, Google, Amazon, die haben ja alle in der Garage oder in einem Buchladen oder so angefangen. Und ich glaube, da braucht man als Staat auch einen Plan, wie man sowas gestaltet. Das beschäftigt uns ganz arg. Und darüber hinaus natürlich auch sehr, sehr strategische Themen, jetzt zum Beispiel aus der Europäischen Union. Da gibt es so ein AI Continent Action Plan, also auf Deutsch, ne, könnte man sagen, was machen wir jetzt eigentlich mit KI in Europa und wie bringen wir das voran? Da werden
gut zu wissen, dass es den gibt, finde ich gerade. Das ist sehr, fast schon, ne, beruhigend noch nicht, aber immerhin gibt es
einen Plan.
Immerhin
den Anfang, ja. Und wie es dieser Tage üblich ist, geht es auch um sehr, sehr viel Geld. Ne? 200 Milliarden Euro ist heutzutage gar nicht mehr so erschreckend von der Summe her. Man hat sich dran gewöhnt, aber ich glaube, sehr gut, sehr, sehr gut investiertes Geld. Da wurde zum Beispiel hier in Stuttgart, wo ja auch mein Büro ist, HLRS, Höchstleistungsrechenzentrum, gehört zur Universität Stuttgart in Vaihingen, eine AI-Factory gebaut. Was ist eine AI-Factory? Ist im Prinzip ein riesen Computer mit ganz vielen Chips drin, über die immer alle sprechen. Diese Grafikchips, die halt KI berechnen, wird hier aufgebaut, nennt sich Hammerhai. Irgendwie haben wir da ein Faible für nette Namen. Hammerhö und dann AI, ne? Also hat auch ein tolles Logo, sehr schick wie so ein Hammerhai. Ist ein Thema, das wir mit begleiten und vor allem den nächsten Schritt, das sind dann die sogenannten AI-Giga-Factories. Die AI-Giga-Factories sind fünf Großrechenzentren, die von der Europäischen Union gefördert werden. Da sind jeweils mindestens 100.000 KI-Chips drin, also wirklich diese sehr, sehr teuren Chips, von denen jeder, ich glaube, 20, 50, 100.000 Euro kostet und davon 100.000 drin. Das heißt, es ist eine Milliardeninvestition.
Ich habe mir das mal online angeguckt, da kann man sich das auf der Webseite, kann man sich das quasi auch so virtuell den Aufbau davon mal angucken. Das verlinken wir gerne mal in den Shownotes, dass man sich mal so eine Gigafactory vorstellen kann. Ja, das ist nämlich nicht nur auf einem Computer irgendwie runterladen und irgendwie irgendwas machen, sondern es ist ein riesen Ding dahinter.
Absolut. Ja. Und da sprechen wir eben über Standortfragen. Ne? Man kann sich vorstellen, so ein riesen Computer, der braucht auch Riesenmengen an Strom. Und wo kann man denn sowas hinbauen, wo es so viel Strom gibt? Wasser, Kühlung oder die Nutzung der Abwärme. Ne? Da entsteht unfassbar viel Wärme, wenn man so unfassbar viel Strom verbraucht. Und wir wollen ja ökologisch und nachhaltig in Europa auch wirtschaften, nicht jetzt durch KI unsere Bemühungen eben dem Klimawandel und zu begegnen entgegenstehen und wollen natürlich so eine Abwärme dann auch nutzen, um eine Stadt vielleicht nebendran zu beheizen. Ne? Da muss man wirklich sehr, sehr viel denken. Und da sieht man schon, ne, das sind jetzt die sehr, sehr großen Linien. Aber wir bauen natürlich auch KI. Ne? Wir entwickeln auch Software. Du hast ja vorhin F13 gesagt, da sprechen wir nachher drüber. Und das, diese Schilderung fasst auch gut zusammen. Wir machen eigentlich alles, ne? Von hands-on, blauer Kittel und bauen, bis halt hin zu, ne, heute habe ich einen Sakko an, hab mich schick gemacht für den Podcast, bis hin zu Strategie, politische Themen. Wie muss Europa agieren? Und das ist ja auch der Reiz an meiner Stelle. Ne? Ich
finde, das ist eine Traumstelle, Björn. Also wer jetzt keinen Bock hat, irgendwie nach Baden-Württemberg zu ziehen und in The Land anzuheuern, um diese Innovation mit voranzutreiben, da weiß ich auch nicht weiter. Also
ich habe mal eine kleine Frage. Wie groß ist so ein Team? Weil das klingt wahnsinnig komplex. Also wie viele Menschen arbeiten in diesem Innovationslabor?
Du, das darf ich fast gar nicht sagen. Sieben. Okay. Sieben. Wir sind sieben. Mich eigentlich. Geschlossen. Ihr könnt euch vorstellen, entsprechend viel Arbeit haben wir und ne, ich bin viel unterwegs, spreche echt auch, ne, über LinkedIn und versuche mit allen zu sprechen, aber bitte, bitte seid nicht böse, wenn ich nicht antworte, weil wir sind mini und haben eine Riesenaufgabe, aber wir tun, was wir können, ne, auch wenn wir mal was schlecht machen. Ich sage immer, Leute, wir wissen auch im Bereich, gerade jetzt KI für die Verwaltung, wir wissen ganz viel, was wir alles noch nicht gut machen. Aber wir müssen halt Schritt für Schritt vorangehen. Es geht nicht über Nacht.
Anders geht's nicht. Ja. Weil dann kommen wir in so eine Paralyse und so eine kommen nicht weiter, weil wir uns nicht trauen und so. Ich finde, aber ich meine, es gibt ja auch KI jetzt, ne? Das heißt, Ich glaube, wir sehen das ja gerade, ist gerade, glaube ich, das Handelsblatt, großer Beitrag durch die Decke gegangen. Startup in Düsseldorf, nur noch 3 Mitarbeiter, vorher waren es 30 in 2 Jahren irgendwie. Ne? Dass man jetzt diese Ein-Personen-Milliarden-Unternehmen irgendwie sehen soll, ne? Diese Unicorns. Mhm. Wer weiß,
verrückt.
Wer weiß.
Ja.
Vielleicht müsste da gar nicht so aufbauen. Also ich würde es mir wünschen, es ist so ein cooler Job, dass viele Leute da mitmachen können. So, jetzt hast du das einmal so ein bisschen umfasst und du hast eine Sache gesagt, wir wollen da mitgestalten. Du hast über Amerika gesprochen, die da einfach sehr weit vorne sind. Wir nehmen vielleicht auch in der Presse allem wahr, das Wettrennen China gegen die USA. Sowieso Wettrennen im Kontext von KI ist, glaube ich, so ein Buzzword oder so ein Trigger, wo man Angst kriegt, ne? So, wer hat denn jetzt zuerst die Superintelligenz und wer stattet sein Militär zuerst mit der schlauesten KI aus, ne? Das ist alles auch sehr bedrückend. Wir wollen da mitgestalten, wir wollen da auch gut mitgestalten in Europa. Was ist denn für dich Souveränität? Vielleicht absolute und relative?
Ja, Souveränität ist ja ein Wort, das hört man total oft und ich finde die Frage wirklich gut, weil, also wissen wir alle oder haben wir alle ein einheitliches Verständnis davon, was Souveränität bedeutet. Für mich erstmal hängt Souveränität viel damit zusammen, wo werden wir in 10 Jahren stehen als Staat. Das ist so ein Zeitraum, ich finde, den kann man noch überblicken, aber er ist halt auch hinreichend lang, dass sich da unfassbar viel verändern kann. So wenn ihr oder die Hörerinnen und Hörer mal 10 Jahre zurückdenken, wo waren sie da, was hatten sie für Träume und oder Sorgen und wo sind sie heute? Ne? Das finde ich also bei mir persönlich auch faszinierend, vor 10 Jahren. Wo war ich da? Und wenn man dann schaut, souverän zu sein in 10 Jahren, bedeutet doch eigentlich nicht erpressbar zu sein. Es bedeutet frei handeln zu können. Es bedeutet auch unabhängig zu sein, ne, unabhängig in der Art und Weise. Und nehmen wir es jetzt mal auf KI. Ich möchte doch in 10 Jahren frei darüber entscheiden können, wo nutze ich KI, wann nutze ich KI, wofür nutze ich KI, bei wem nutze ich KI. Also eigentlich alles rund um dieses Thema möchte ich frei entscheiden können. Und jetzt mal den Spieß andersrum gedreht, was wäre nicht souverän? Nicht souverän wäre natürlich, ne, wenn wir jetzt, du hast USA und China angesprochen, wenn wir gar nichts Eigenes mehr hätten und wir hätten eigentlich nur noch die Entscheidung, entweder kaufen wir es von den USA oder von China. Ne, dann, also das wäre ja nicht souverän, weil dann wären wir abhängig von den USA oder von China. Und das hätte ja enorme Implikationen. Also was wäre dann USA oder China, wenn die sagen würden, ja nee, jetzt kriegt ihr eben diese KI nicht mehr morgen, jetzt schalten wir die mal ab. So ein bisschen wie beim russischen Gas, diese Sorge im Zuge des Angriffskriegs eben gegen die Ukraine. Da hat man ja dann auch gesagt, gut, jetzt schalten wir mal das Gas ab. Ne? Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr ähnliche Situation, die dann passieren könnte. Und wahrscheinlich ist sie aber noch gefährlicher, muss man sagen. Sie ist, glaube ich, noch gefährlicher und existenzbedrohender für Europa, wenn sie eintreten würde. Und das ist für mich Souveränität. In 10 Jahren keine Angst haben zu müssen, dass irgendjemand sagt, ey, du kleines Europa, ne, wenn du aber jetzt nicht machst, was wir wollen, dann schalten wir dir nicht das Gas, sondern die KI ab.
Abgefahren, ne? Wir müssen da, glaube ich, nochmal kurz hingehen. Also damals beim Angriffskrieg in Russland, wie lange ist das jetzt schon wieder her? 3 Jahre, ne?
22.
Da haben wir dann irgendwann festgestellt, dass wir so ein bisschen unser günstiges Wirtschaften in Anführungszeichen viel dem günstigen Gas aus Russland auch verdankt haben. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Und da musste dann Habeck losrennen und sich auf einmal mit anderen Staaten zusammentun. Und ich glaube, der ist ja nach Saudi-Arabien. Und das war natürlich dann krass. Das war so ein Aha-Effekt. So, was ist eigentlich in den letzten Jahren unter Frau Merkel oder wie auch immer schiefgegangen, dass wir überhaupt in diese Abhängigkeit geraten sind? Und davon sprichst du, ne, dass das uns jetzt sind wir schon 2 Jahre drin, ne, so, dass uns das nicht passiert. Und ich finde es so schwierig dabei, das, was du gerade gesagt hast, ich nehme das halt bei den KonsumentInnen halt schon wahr. Wir kaufen ja aus der USA. Wir kaufen ja schon aus China. Die Leute machen sich ja ihre Accounts. Also wenn wir jetzt nur mal auf die NutzerInnen-Ebene gehen, alle benutzen ChatGPT. Alle nutzen Google, Microsoft Produkte.
Ja.
Wie kriegen wir die denn jetzt? Also ich meine, dich mal gehört zu haben, es ist Aufwand, souverän zu sein.
Ja.
Und wie machen wir das?
Ja, also man muss, glaube ich, erstmal verstehen, ich glaube, so den Konsumentinnen und Konsumenten kann man, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Ich sitze ja auch hier, ich habe hier ein Handy mit Google drauf und eins mit Apple drauf. Also das ist ja Alltag bei uns. Und wir müssen erstmal verstehen, warum ist das eigentlich so? Ne? Warum ist das so gekommen? Ich erinnere mich, ich war ja auch Internetpionier, ne? Ich war im Neuland sozusagen mit der Erste, der dort eingezogen ist in den 90er Jahren. Ne? Damals gab es noch, vielleicht kennt ihr das noch, AOL, kennt ihr AOL, ne? mit den CDs. Die ist immer im Briefkasten, AOL war
genau,
so ein...
Genau, noch die Büroklammer.
Ja, genau, war ein Internetzugang, AOL, da kam immer die CD mit dem Postboten und dann konnte man die in seinen Computer einlegen und hatte dann so ein Modem, es hat dann so Geräusche gemacht, ne, und dann
Boris Becker in der Kampagne, dachte, bin ich schon drin.
Genau, und war wirklich... faszinierend. Und damals war so die Aufbruchsstimmung eigentlich im Internet, vielleicht kennt ihr das auch noch, ne, diese Baustellenbilder, hier entsteht eine Website und hier passiert was und jeder hatte eine private Homepage. Und also es war ein richtig lebendiger Ort und manchmal, ne, da merkt man, ich bin vom Älterwerden nicht gefeit. So, manchmal vermisse ich.
Wie alt bist du? Darf ich das fragen?
Ich bin 44 jetzt, ja, 44, okay. Doch auch schon, genau.
Ja, Melanie ist zugehört.
Ja, jetzt kommt wieder die Age-Sharing-Nummer an
bist
der Stelle.
Einmal bist im du Podcast jünger, Melanie? Ja, bist du die Jüngste? Ende 20.
Ja, ganz knapp. Jetzt wisst ihr auch, warum wir Björn eingeladen haben für ganz tolle Komplimente. Einer muss ja hier die ältere Fahne hochhalten. Ich tue das gerne. Also AOL kenne ich sehr, sehr gut. So.
Okay, wir gehen nicht tiefer drauf ein. Ich muss das nur sagen, weil das ist ja wirklich schon unfassbar lange her. Das ist halt einfach 30 Jahre her. Das war halt 1990 bis 95 so die Zeit, wo das bei mir dann losging. Und warum erzähle ich das? Damals war das Internet wirklich noch dieser Ort, wenn man, also viele waren da einfach nicht mehr dabei, ne, weil die heute 15, 20, 25 Jahre alt sind, aber es war alles sehr, sehr frei. Es gab keine Smartphones, ne, keine Handys mit Internet. Man hatte sein Nokia, da war dann der Boden kaputt, wenn das runtergefallen ist und nicht das Display. Und diese Stimmung, viele dachten soziologisch und auch marktwissenschaftlich, jetzt entsteht so eine neue Graswurzelbewegung. Ne? Jeder kann mitmachen und alles ist frei und jeder hat Chancen. Ne? Jeder kann einen Laden im Internet aufmachen, jeder kann Dienstleistungen anbieten. Und man dachte das, weil grundsätzlich ja digitale Produkte, also irgendwas, ne, eine Musik, die online ist, die kopiere ich 1 Million Mal und habe keine Kosten. Eine CD presse ich 1 Million Mal, muss 1 Million Mal das Presswerk bezahlen. So. Und deswegen dachte man ja, so digitale Produkte haben gar nicht so einen starken Wert und deswegen wird es sehr viel freier, sehr viel günstiger und sehr viel liberaler sein. Da hat man aber nicht mit der Plattformökonomie oder dem Digitalkapitalismus eben gerechnet, der das natürlich verstanden hat und sich überlegt hat, wie kann ich denn trotzdem große Gewinne erzielen? Mhm. Weil so ist ja legitim, Firmen müssen Gewinne machen, sonst gehen sie pleite, ist ja auch legitim. Und was dann passiert ist, ist, dass man eigentlich gemerkt hat, okay, digitale Produkte, kann ich kopieren, haben erstmal nicht so einen großen Wert, wir müssen was anderes tun. Ne? Und dann ist man eben auf den Trichter gekommen, ich baue Plattformen. Ne, so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Internetsuche denke, ich kann ja gar nicht groß frei wählen. Ne? Es gibt halt eine marktbeherrschende Suchmaschine, die hat den Markt vereinnahmt. Und die zu wechseln, da schade ich mir selber, weil dann finde ich halt nicht so gute Ergebnisse.
Ja.
Es gibt irgendwie ein tolles soziales Netzwerk. Wenn ich da nicht drin bin, dann habe ich vielleicht nicht alle meine Freundinnen und Freunde. Ne? Deswegen bleibe ich da drin. Oder noch krasser ist es ja beim Smartphone. Ne? Jetzt nehmen wir mal an, der Björn will eine App-Entwicklungsfirma gründen und eine App entwickeln. Ich habe ja eigentlich nur die Chance, entweder auf Google meine App anzubieten oder auf Apple. Mhm. Also theoretisch muss ich, niemand zwingt mich, ich muss es nicht, nur wenn ich es nicht mache, dann kauft ja niemand meine App mehr. Ne? So, also ja. Quasi diese App, ne, da würde es schon einen Markt geben, aber die Konzerne, die Tech-Giganten haben es geschafft, selber zu einem Markt zu werden. Ne? Die haben es eigentlich geschafft, du kannst Apps entwickeln, du musst nicht zu Google und zu Apple gehen. Wenn du es machst, hast du aber halt keinen wirtschaftlichen Erfolg mehr. Und das ist diese Ultrakonzentration, die wir heute halt alle sehen, ne? Diese riesen Tech-Konzerne, Nvidia 4 Billionen, also Englisch Trillion, ne? Marktwert erreicht. Und das ist ein Punkt, der, sag ich mal, dazu geführt hat, dass das Internet halt doch nicht so frei wurde, wie wir alle gehofft haben, sondern sehr, sehr hoch verdichtet und hochkonzentriert. Und da wird die KI am Ende eben noch eine stärkere Konzentration bewirken, ne? Und deswegen müssen wir als Staat zumindest, wir kommen jetzt von den Konsumentinnen und Konsumenten, ne, dass die in diesem Mechanismus feststecken, weil ja, ich will halt meine Banking-App haben und wenn ich mir jetzt, es gibt Handys mit freien Betriebssystemen, aber da wird meine Bank halt keine App dafür machen, dann kann ich mein Konto nicht
Ja.
abrufen, so. Deswegen als Konsumentin oder Konsument wirst du da, glaube ich, nicht ändern können im Ganzen. Du kannst kleine Schritte machen, aber wir als Staat sind halt in der Verantwortung, ne? Also wir können doch nicht ernsthaft sagen, wir als Staat, na dann gehen wir halt mit in irgendeine Plattform rein und freuen uns da des Lebens, weil dann sind wir ja in der Abhängigkeit, ne? Dann ist ja der die Plattform beherrscht sozusagen, der den Staat beherrscht. Und deswegen finde ich, tragen wir eine ganz, ganz andere Verantwortung eben im Bereich Unabhängigkeit.
Ich habe gerade heute gelesen, ich habe es hier, ein Dokument, was geleakt wurde, ChatGPT, beziehungsweise OpenAI Strategie. Und die sagen eben auch, sie wollen eine Plattform werden. Ne? Also die digitale, also die Schnittstelle zwischen Mensch und allen anderen. Also wenn ich es jetzt mal so übertrage und versuche mir vorzustellen, wie das ist, man geht also quasi nur noch über ChatGPT, lebt da sein digitales Leben und ChatGPT verbindet sich mit den APIs der unterschiedlichen Apps und Anwendungen. Und ja, so, das habe ich jetzt heute mal überflogen. Da ist genau das, was du sagst. Das ist eigentlich genau das Ziel, ne? Dass man eben da die Dominanz über die Plattform bekommt, die Menschen da drauf zieht, da hält und darüber dann natürlich entscheidet auch für die anderen, also eigentlich den Markt macht oder der Markt ist sozusagen und
Was
nicht
sehe
mehr
ich überhaupt noch, ne?
Teil
Was
vom
wird mir
Markt ist.
überhaupt noch? Ja, krass,
Ja.
ne? Wenn sie das schaffen.
Ja, es ist ja
Wahnsinn.
heute schon echt wirklich extrem weit, ne? Wenn ich jetzt irgendwie neue Schuhe kaufe und ich google die Schuhe, ne, dann finde ich irgendwie 10 Ergebnisse auf Seite 1 und die Shopping-Tipps. Wenn du da als Schuhladen nicht irgendwie mitspielst eine Rolle, dann wirst du, glaube ich, echt Probleme haben. Oder wenn du nicht bei Amazon und eBay und diesen Firmen gelistet bist, ne, die Leute finden dich nicht mehr. Und klar, KI, was du beschreibst, ist ja so ein bisschen wie die Plattform der Plattform, ne? Du gehst dann nicht mehr auf Google oder auf Amazon, du sagst nur, ey, hier schreib eine SMS an Melanie, verspäte mich 10 Minuten und kauf mir noch irgendwie neue Sneaker,
Exakt.
guck mal nach Weißen,
Exakt.
die super günstig sind. Und dann trifft die KI diese Entscheidung für dich,
Ja,
ne?
die kennt mich ja auch schon, ne? Es ist
Ja.
ja so super kontextabhängig. Ich habe ja meinen ganzen Lebenslauf da eingescannt, meine Körbchengröße und
Ja.
alles. Und die KI so, ja klar, ich diene dir.
Genau.
Und schau mal, so würde das, ich habe ein Bild generiert, so würde das an dir aussehen. Was denkst du? Also, ne, das ist ja Wall-E, falls ihr den Film kennt, Wall-E, dieser
Der
kleine
kleine Roboter.
Aufräumroboter auf einem Planeten und dann sieht man irgendwann die Menschen und die fahren nur noch auf so, ja, irgendwelchen Hover-Stühlen, Hoverboard-mäßigen Stühlen durch die Gegend, sprechen irgendwie mit einer virtuellen Realität mit ihren Freunden, aber sind ganz dick und bewegen sich nicht und sind so. Davor habe ich Angst, wirklich. Das ist alle so Terminator und ich so, habt ihr Wall-E gesehen? Das,
Wir treffen uns trotzdem noch,
ja,
Katar.
wir
Wir
treffen
sehen
uns
uns, wir
trotzdem noch.
machen das außerhalb. Ja.
Aber das ist echt, es wird einem so einfach gemacht, ne? Und wenn
Ja,
ich jetzt
und
an die Arbeit mit unseren KundInnen denke, dann ist auch der erste Gedanke so, boah, cool, kann ich dann dies, kann ich dann das? Das ist ja gefühlt auch unser Bedürfnis, ne? Wir haben so viel zu tun, wir haben immer mehr Informationen zu verarbeiten, die Arbeit verdichtet sich, Personal wird weniger und so weiter. Wir spüren das ja am eigenen Leib, dann noch das Kind von der Kita abholen und dann noch in die Pflege vielleicht von der eigenen Mutter oder Oma. Wir sind ja dankbar für jede Hilfe, die wir bekommen und werden somit natürlich auch sehr leicht dann da reingezogen. Und ich denke auch, boah, jetzt die nächste ChatGPT-Erweiterung, ich habe Bock drauf, ich gucke mir das an. Und dann der nächste Gedanke, der ist dann anstrengender, sollte ich nochmal drüber nachdenken, ob ich da jetzt reingehen sollte und mitmachen sollte. Ganz schwierig.
Ja, und auch wirklich eine große gesellschaftliche Aufgabe. Ne? Wir sehen ja diese Milliardengewinne, die dann ja nirgends auch versteuert werden, auch nicht in den USA. Ne? Also das sind ja dann irgendwie globale Weltkonzerne, die irgendwie dann ihre Gewinne hin und her schieben, sodass sie irgendwie vermeintlich keine Gewinne machen. Das kann man ja immer nachlesen. Und wenn das jetzt mit KI noch weiter zunimmt, ist ja schon die Frage, ne, so dann, du hast von diesem Ein-Mann-Unicorn gesprochen, also eine Firma, die 1 Milliarde wert ist. Und das ist doch irgendwo erschreckend, weil so viel Geld kann ja niemand ausgeben, ne, so dann, also es ist ja schon toll, also ich bin total Leistung, ne, und man braucht auch Anreize, aber es wäre ja schon ein Problem, wenn wir jetzt irgendwie wenige Menschen haben, die Unicorns haben und gar keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr brauchen. Also was machen wir denn dann als Gesellschaft? Ne? Und ich glaube, vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren, 2018, habe ich angefangen, Vorträge über KI zu halten, haben mich noch alle so schräg angeguckt, so ein bisschen ihr Nachbarn angeguckt, dann wieder beide nach vorne geguckt und gelacht. Und dann wusstest du, die meinen es nicht so, die nehmen mir das nicht ab, was ich erzähle. Aber es ist ja schon gut irgendwo auch, dass wir in 2025 halt solche Gespräche führen können, weil wir müssen als Gesellschaft ja einen Umgang damit finden. Ne? Wenn Maschinen und künstliche Intelligenzen irgendwie in der Lage sind, so viel Geld zu verdienen, weil der eine kann es ja nicht alleine gemacht haben, das müssen ja die Maschinen machen, ne? Das kann mir keiner erzählen, dass ein Mensch...
Klar, die Wertschöpfung muss irgendwie aufrechterhalten werden.
Genau.
Sogar skaliert
werden. Ja, und das finde ich echt faszinierend. Ich weiß nicht, ob wir darauf eingestellt sind, das ist so ein bisschen wie in der Industrialisierung, ne? Als auf einmal dann die Fabriken kamen und so dieses Ganze, du hast nicht mehr irgendwie den Ochsen vor den Karren gespannt und das Rad selber gedreht, sondern das haben Maschinen gemacht, und so in diese Situation kommen wir jetzt doch auch wieder rein, dass wir merken, und witzigerweise, White Collar, also weißer Kragen, ne, die White Collar Worker, also die mit einem weißen Hemd im Vergleich zu dem Blue Collar, also die mit einem blauen, mit einem Schafferhemd, das sind ja jetzt eigentlich die betroffen sind. Ne? So ganz ehrlich, wenn ich einen Wasserrohrbruch zu Hause habe.
Intelligenz ist betroffen.
Ja, also. und halt diese, vor allem auch diese Text- und Papierintelligenz. Ne? So ich meine, um so einen Wasserrohrbruch zu beseitigen, da bin ich nicht intelligent genug, aber da hilft mir dann auch keine KI, wenn ich sage, ich habe einen Wasserrohrbruch. Dann müssen wir mal ChatGPT fragen. Dann sagt die wahrscheinlich, ruf lieber einen Klempner an und da kann mir niemand helfen. Und,
ich habe letztens ein Auto angeschlossen mit ChatGPT.
Wow.
Also, und meinen Pool irgendwie, die Wasser gereinigt. Also.
Wow.
Aber du musstest es noch selber machen. Du hast es damit Anleitung gemacht.
Auf jeden Fall.
Ne?
Aber ich wurde fremdgesteuert.
Stimmt, ja. Das ist so ein bisschen wie die YouTube-Tutorials. Ich repariere immer meine Waschmaschine und meinen Trockner. Da ist immer irgendwas. Flusen, Dingsbums, Kondensator, kennt ihr vielleicht. Oder die Spülmaschine. Da kommen immer E97. Da habe ich früher dann immer die Tutorials geguckt, ob es eine gute Idee dann doch mal... Vielleicht.
Aber ein Foto machen, die KI erkennt ja sofort das Gestell. Das war jetzt mit dem Auto halt gut, ne? Zack, dann bist du da die richtige.
Aber würdest du eine Toilette auseinanderbauen, Katha? Wenn irgendwie, würdest du wirklich eine Klempner-Dienstleistung mit ChatGPT?
Je nachdem, wen ich damit beeindrucken kann, mache ich viel. Aber nee, wahrscheinlich eher nicht. Ich verstehe natürlich den Punkt, aber möchte das auch nur noch ins Felde führen. Das ist natürlich. Das ist jetzt vielleicht ein kleiner Mini-Exkurs und Gedanke, den habe ich jetzt gerade erst entwickelt. Vielleicht dreht sich das auch so ein bisschen um, dass wir, je nachdem, was es braucht, um dann so wie Vibe-Coding so ein bisschen fremdsteuern lassen von der KI und eben wir dann Dinge tun und ausführen und gar nicht mehr verstehen, warum, wie geht das genau. Ne? Mhm. Also die Information, also diesen lernenden.
Der Navi-Effekt, sage ich immer dazu. Mhm. Der Navi-Effekt. Ja. Als Schüler habe ich mal Pizza ausgefahren, anhand von Landkarten. Das kann sich heute ja gar niemand mehr vorstellen.
Ne, doch, echt.
Ja, tatsächlich. Ja. Und
Landkarte benutzen musste ich lernen.
Und heute bin ich froh, wenn ich den Weg zur Arbeit finde, ne? So ungefähr. Also, wenn ich einmal wohin gefahren bin mit dem Navi, dann früher wäre ich da ein zweites Mal hingekommen. Ne? Und so ein bisschen, glaube ich, ist es auch mit KI. Aber jetzt sind wir so viel bei GPT. Ich würde mal gerne noch einen Punkt in den Ring werfen, also eine ChatGPT. ChatGPT ist super, ne? So für uns. Ne? Wir reparieren jetzt irgendwie unsere Waschmaschine, muss ich wirklich mal ausprobieren. Aber wir kommen ja wirklich auch jetzt aus dem beruflichen Kontext. Ne?
Ja.
Und da muss ich sagen, finde ich, ChatGPT und wie sie alle heißen, furchtbar schlecht, weil, und das ist eine Diskussion, die führe ich ja ganz oft, gab es neulich auch einen Artikel in der Stuttgarter Zeitung, die Beschäftigten in Baden-Württemberg finden ChatGPT besser als F13, also unsere verwaltungsinterne KI. Ne? Wir haben 3 anonyme Leute befragt und die fanden alle ChatGPT besser. So. Und da muss ich sagen, setzen 6, weil nicht verstanden, ChatGPT kann ich natürlich nutzen, um meine Waschmaschine zu reparieren. Aber jetzt stell dir mal vor, ich kriege eine Anfrage von einer Bürgerin, von einem Bürger, ne, oder wir waren bei der Kirche und Kindergartenträger, ne, die Eltern schreiben, Mensch, wie ist denn das? Und dann kann ich ja so ein Dokument, sei es eine Akte oder eine E-Mail, die kann ich ja nicht mit ChatGPT verarbeiten, weil dann gebe ich ja, sag ich mal, massenhaft Informationen preis, die entweder A, interne Informationen sind, geschützte Informationen sind, oder die B, halt wirklich personenbezogene, sensible Informationen aus einem privaten Umfeld sind, ne? Hier, meine Tochter Mara hat, keine Ahnung, diese und jene Infektionskrankheit, bla bla, hier schreiben Gesundheitsamt. Ey, das können wir doch nicht, das können wir doch nicht damit verarbeiten. Aber auch da wäre natürlich KI hilfreich, ne? Und von dieser Denke kommen wir und sagen, vielleicht muss es auch gar nicht ein Entweder-Oder sein, ne? Also wir haben ja auch kein Google nachgebaut, weil wir gesagt haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Google, obwohl ich mir.
Naja, man hat es hier oder da versucht, nicht wahr?
Ja,
Ist kläglich gescheitert.
das stimmt, aber
Ja,
als Verwaltung, sage
aber.
ich mal, haben wir das nie versucht. Ne? Wir sind ja eine Verwaltung und haben gesagt, naja, wenn wir im Internet suchen müssen, dann nutzen wir halt das, was alle nutzen. Ne? Jetzt unter uns natürlich wäre es schön, es gibt ja Arbeiten an einem europäischen Suchindex, finde ich super und ich finde, wir brauchen sowas auch für die Souveränität. Aber ich glaube, man kann ja auch sagen, was ist eigentlich Privatwelt? Ne? Und für mich zählt halt ChatGPT und das Ganze ins Private. Ne? Wenn ich da meinen über mich was reinschreiben will, dann ist das ja, bin ich das, dann kann ich das machen. Aber ich finde, wir dürfen uns halt nicht anmaßen und vor allem nicht als Staat jetzt über Bürgerinnen und Bürger da Dinge reinzuschreiben, ne? Weil dann geben wir Informationen, die an uns sozusagen im Vertrauen, das ist ja der Staat, ne? Dem Staat kann man vertrauen. Vielleicht bist du sogar noch ein besonders nachdenklicher Mensch und sagst, bah, eigentlich will ich nicht, dass irgendwie solche Firmen alles über mich und meine Kinder wissen. Ne? Also, und dann gibst du die Daten uns und wir sagen dann, hurra, um dir einen Brief zu schreiben, backen wir jetzt die Infos über deine Kinder auf irgendwelche Server von irgendwelchen Firmen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, den wir so im Kopf machen müssen. Ne? Wir können total von diesen Tools schwärmen und die toll finden. Ich bin ja auch Enthusiast und fange gern an, mit so Dingen zu spielen. Aber ich habe immer noch diesen zweiten Punkt. Was bedeutet das für einen professionellen Einsatz und nicht nur in der Verwaltung? Ne? Wir hatten die Kirche, aber auch in einem Unternehmen. Also will ich denn irgendwie meine Fertigungsgeheimnisse, mein ganzes Firmenwissen irgendwie auslagern? So.
Auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist auch das, was uns langfristig ja irgendwie
Die
mitspielen
Abhängigkeit beschert,
lässt,
ne?
wenn wir unsere proprietären Daten und unsere Substanz, die wir haben in den Produkten oder in was wir wirklich im Mittelstand auch aufgebaut haben, wenn wir das eben dann mit einer eigenen KI-Lösung eben schützen und auch nicht da irgendwie so rausgehen, dann haben wir verloren.
Die Leute suchen nach einem Anwendungs-Allrounder, ne? Es ist halt einfach das, was ChatGPT genau das, was sie erreichen wollen, nämlich nimm uns für alles, nutz uns für alles, die One-Click-Lösung, hier sind wir. Das ist halt die große Gefahr. Und ich finde es total beruhigend, dass du sagst, nee, wir gehen das halt anders an, sondern wir setzen den Datenschutz an die erste Stelle und dann die Handelbarkeit und wie auch immer man das nennen möchte. Und ja, dann kommt man halt in so einer Umfrage, kriegt man halt mal einen Minuspunkt. Dafür sind aber die Daten sicher, finde ich, ist ein Preis, den man durchaus zahlen kann, ne?
Total, ja. Und ich finde, es ist auch ein Preis, den wir zahlen müssen. Ne? Also ich denke echt, das waren ja anonyme Stimmen, die das dann gesagt haben. Und ich würde einfach mal den oder diejenige gern treffen, die halt wirklich sagt, oh ja, ich nutze den ganzen Tag ChatGPT bei der Arbeit, weil das ist so super. Also ich bin da echt geschockt, weil ne, also wir haben ja alle ein hohes Ethos. Also egal, ob Justiz oder Verwaltung, am Ende wollen wir ja wirklich einen guten Staat bauen, einen guten Staat bilden. Ich meine, es ist ja auch dann eine Frage, wie entsteht auch Extremismus an den Rändern, ne, wenn man irgendwie mit dem Staat gar nicht mehr zufrieden ist. Also dieser Ethos treibt uns, glaube ich, alle an. Aber dann halt zu sagen, ja, und das ist, ich finde, irgendwo ist es auch so ein bisschen typisch für die Verwaltungsattitüde vielleicht, oder man sagt immer, es ist typisch deutsch, aber zu sagen, es ist typisch deutsch, ist ja auch typisch deutsch, deswegen sage ich das so ungern irgendwie, aber dieses
Stimmt.
Motzen immer so, weißt du, man fängt mal an, man hat eine Idee, eine Vision, man fängt an irgendwie was voranzutreiben. Und dann kommen ja sofort irgendwie 50 Leute um die Ecke und sagen dir, warum das nicht geht, warum es schlecht ist, warum es doof ist, warum was anderes besser ist. Witzig ist ja aber, es ist wie beim Fußball. Ne, wenn so eine WM ist und da schießt dann irgendwie Fußballerin, Fußballer neben das Tor, oh, den hätte ich reingemacht oder Abseits. Und
Ja, genau. Alle.
da denke ich mir, wo seid ihr denn alle, ihr, die ihr alle besser wisst, ne, wo seid ihr denn alle und wo sind denn die Lösungen, die alles besser machen und die aber halt auch unsere Grundrechte schützen, die Europa souverän halten. Ne? Also so dieses, jetzt zu sagen, ChatGPT ist besser, ja, okay, aber das ist doch nicht, das ist doch kein Fair Game, das ist doch Äpfel mit Birnen vergleichen, weißt du? Und,
Das ist so verrückt. Ich hätte gedacht, dass die Diskussion eine ganz andere ist, weil als wir nämlich über dieses schöne Innovationslabor und über diese F13-KI-Anwendung recherchiert haben, dachte ich, das Problem sei eher, dass die Verwaltung keinen Bock auf KI hat, weil Verwaltung und KI war für mich so wie Gewürzgurke im Käsekuchenladen. Das ist, ich hätte nicht gedacht, dass diese beiden Sachen tatsächlich irgendwo schon funktionieren, zusammenfinden. Und deswegen finde ich es lustig, dass jetzt in einer Befragung sogar Leute schon eine andere KI-Anwendung erwähnt haben, als, hey, das hätte ich aber lieber. Ich hätte es mir eher schwierig vorgestellt, es überhaupt reinzubringen in den Verwaltungsapparat.
Ja, es war keine echte repräsentative Befragung. Ne? Ein Journalist hatte einfach, ich weiß auch nicht, wen befragt. Ne? Ich hatte natürlich auch mit ihm gesprochen, aber das sind halt einfach Dinge, ne, die machen es uns dann natürlich, also auch wenn man das natürlich gut wegargumentiert, aber ihr kennt es ja, ne, wenn man, sag ich mal, einmal dann solche Kritik anfängt, ne, das irgendwie bleibt ja doch immer was hängen, ah, da gab es doch, ne, diesen Artikel, und ich finde es einfach schade, ne, so, weil unser Ziel ist halt, was aufzubauen, was uns dauerhaft souverän macht, ne, was uns dauerhaft unabhängig macht. Und unsere Türen stehen irgendwie immer offen. Wir laden alle herzlich ein, zu verbessern. Vielleicht noch so ein bisschen zur Einordnung. Klar, das sind jetzt so Einzelstimmen. Wir haben klar auch dieses Thema, dass manche Menschen nicht Veränderungen wollen. Es gibt auch so, ich habe auch ein bisschen mich mal mit Change Management befasst, als wir so eine E-Akte für die Justiz eingeführt haben. Also du wirst immer einen harten Kern haben, der total dagegen ist. Die große Mehrheit, die nimmt es halt so hin, und dann gibt es immer noch so den Teil der Enthusiasten, ne, so. Und ich glaube, wir verlieren uns oft darin, halt auf diese 10-15% in so einem Change-Prozess zu hören, die sehr, sehr negativ sind, die sehr, sehr negativ agieren. Meine Stärke lag immer darin, hör doch lieber auf die 85%, frag die sich nicht proaktiv äußern, oder hör doch mal auf die es positiv finden, dass man da was voranbekommt. Und wir haben natürlich, sage ich mal, jetzt schon die Tech-Affinen, die jetzt mit KI arbeiten. Ne? Die vielleicht so wie ihr jetzt mit einem Chat-GPT privat arbeiten, die haben halt uns gesagt, boah, ich habe da irgendwie, ich krieg da ständig diese Schreiben irgendwie, die ich beantworten muss. Oder ich muss jeden Tag reden, schreiben, oder ich muss irgendwas tun, wo so ein Tool hilfreich wäre. Und ich würde das gerne im beruflichen Kontext tun, kann es aber nicht, weil es halt nicht geht, ne, aus guten Gründen, die wir gerade besprochen haben. Und ich finde, denen muss man doch erstmal ein legales, rechtlich abgesichertes Tool an die Hand geben, weil es doch blöd, ne? Ich kann für meinen Onkel eine Rede zum 70. Geburtstag mit ChatGPT schreiben, wenn aber irgendwie die politische Ebene irgendwie sich präsentiert und ich könnte da besser sein, schneller sein, eine tolle Botschaften vielleicht mit KI irgendwie ausarbeiten, dann darf ich das nicht tun. Und das ist doch komisch. Mhm. Ne? Das heißt, wieder auf den Handwerker, ne? Du hast privat hast du deinen Presslufthammer und dein, was weiß ich, dein Werkzeug. Aber wenn du beruflich unterwegs bist, dann kommst du mit dem Gummihammer und ein paar Plastiknägel. Ne? Das wollten wir ändern, diese Situation.
Ja, das schürt Frustration ohne Ende.
Total.
Jetzt hast du ja ganz viel über digitale Souveränität gesprochen, ne? Und darüber, dass wir das Thema mehr im Prinzip auch in so Bereiche wie die Verwaltung bringen können und auch müssen, weil wir da einfach souverän unterwegs sein wollen. Wie passt dann sowas wie Palantir zusammen mit deiner Vision von digitaler Souveränität? Vielleicht ganz kurz für alle, die uns jetzt gerade zuhören, die nicht wissen, was Palantir ist. Das ist ein Unternehmen, gegründet unter anderem von Peter Thiel, oder der steckt da zumindest sehr, sehr stark mit drin. Die machen automatisierte Datenanalyse. Das klingt jetzt erstmal ganz harmlos. Sie machen aber auch Mustererkennung, die für die Gesichtserkennung genutzt werden kann. Und diese Firma arbeitet sehr stark mit Geheimdiensten zusammen, mit Militärs, mit vielen, vielen Organisationen, die ganz gerne mal Gesichtserkennung nutzen würden, und unter anderem jetzt auch nach Bayern mit dem Land Baden-Württemberg. Nun sitzt du genau da. Das ist jetzt eine Frage, die sich mir vor allen Dingen aufgedrängt hat. Ja, wie bringt man das auf einen Nenner? Digitale Souveränität auf der einen Seite und ein amerikanisches Unternehmen, mit dem man jetzt einen 5-Jahres-Vertrag abgeschlossen hat.
Ja, also das ist eine total naheliegende Frage, die natürlich, glaube ich, in Baden-Württemberg jetzt so ganz aktuell ganz oft gestellt wird, weil ja auch die Presse und die Medien da viel drüber berichten, oder weil Ich glaube, da gibt es auch viele, sag ich mal, Ängste und Befürchtungen, ne? Die sind bei uns ja auch bis in die höchsten Ebenen der Politik sozusagen vorgedrungen. Wir haben jetzt hier in Baden-Württemberg eben die Entscheidung, dass der Einsatz erfolgt, aber eben unter einer strengen parlamentarischen Kontrolle, ne? Dass regelmäßig auch eben am Landtag dann über dieses Thema gesprochen wird. Ganz abstrakter kann man sagen, ich kenne natürlich, ne, die ganz extrem sagen, ja, super, alles in die Cloud, ne, 365. So, und es gibt diese eine Fraktion, es gibt so die andere Fraktion, die sagt nur FOSS, also Free Open Source Software, was also sozusagen das Freieste überhaupt, was niemals jemand irgendwie kommerziell verwenden kann. Und ich glaube, irgendwo, ich bin ja immer so ein Brückenbauer und denke, wir müssen irgendwo zwischen diesen Welten auch denken. Es gibt bestimmte Bereiche, da können wir nicht über Nacht souverän werden. Es gibt Betriebssysteme, Abhängigkeiten. So. Klar wäre es potenziell möglich, zum Beispiel von einem Windows auf ein Linux-Betriebssystem umzusteigen. Aber wir haben halt heute noch, ich glaube, vierstellige Zahlen von Software, die nur eben, ne, die so proprietär sind, haben wir wieder Plattformökonomie. Ne? So, hier kriegst du ein .NET und Visual Basic. Das sind so die Frameworks. Da baut man dann vielleicht irgendwie so schnell mal eine kleine Software und ruckzuck. Hast du viele davon und kommst nicht mehr weg. Das heißt, wir müssen bei neuen Themen jetzt Einsatz große KI-Sprachmodelle. Ne? Da müssen wir sozusagen Souveränität bei Default und bei Design, glaube ich, mitdenken. Also sofort als Standard und wie wir es implementieren. Aber wir haben auch noch große Bereiche, von denen wir sagen, die müssen angegangen werden. Und innere Sicherheit ist einfach ein Thema. Ich war ja auch mal kurz Staatsanwalt. Sag mal, die Kriminalität und vor allem die organisierte Kriminalität, die rüsten ja auch auf. Ne? Das ist wie im Bereich zum Beispiel der Anwaltschaft. Also alle werden digitaler, auch die Verbrecher leider. Und es ist natürlich schwierig, dann Abwägungsentscheidungen zu treffen, wenn es eben doch noch diese Vormachtstellung gibt. Insoweit ist, glaube ich, das Ziel in Baden-Württemberg, langfristig unabhängig zu sein, aber auch mit einem Weg, mit dem wir A, alle mitnehmen, ne, auch die Beschäftigten, und B, natürlich auch langfristig stark und handlungsfähig bleiben. Und ich glaube, in diesem Gesamtspannungsverhältnis muss man das irgendwo sehen. Ne? Also wenn es diesen einen Knopf gäbe, den wir drücken könnten, du bist frei und genauso leistungsfähig. Ich glaube, es gibt niemanden im Land, der ihn nicht heute drücken würde, wirklich niemanden. Und
also siehst du das als Zwischenlösung, ne? Verstehe ich dich da richtig? Das ist eine... wir machen das jetzt mal mit denen, probieren das mal aus, entwickeln in der Zwischenzeit eigene Systeme. Ist das, worauf du hinaus willst?
Ein ich gehe davon aus, dass es sich in diese Richtung entwickeln wird, ja, weil es natürlich ja auch viele europäische Anbieter gibt, die sich in solche Richtungen entwickeln wollen. Ich sage mal jetzt so diese generelle Diskussion, da steigen wir jetzt ja gar nicht ein, so soll man so Tools nutzen oder nicht. Ich sage mal, wenn man sie nutzt.
Ja, die Sicherheitsgesichtserkennung,
das ist ein anderes Thema, genau, aber rein genau. Also kann perspektivisch ein anderes Unternehmen so eine Software liefern? Ich würde davon ausgehen, ja, dass dieser Zeitpunkt wird kommen, und ich bin mir absolut sicher, dass dann in Baden-Württemberg die Entscheidung pro Souveränität getroffen werden wird, wobei natürlich auch schon diese Software jetzt klar abgeschottet und so weiter, ne? Also da gibt es ja in der Presse mehr zu lesen, als ich jetzt aus dem Kopf berichten kann, weil es natürlich ein Thema des Innenressorts ist, aber ich denke, in allen Bereichen, nicht nur jetzt an diesem einen Punkt, müssen wir uns ja irgendwo dahin entwickeln. Wie gehen wir eigentlich damit um, dass es absolut marktbeherrschende Produkte gibt, deren Funktionalitäten wir aber schon eigentlich brauchen, um irgendwie ein moderner Staat zu sein, um effektiv zu sein? Wie gehen wir damit um? Und ich sehe das auch als wirklich Marathon, ne? Auch die Union mit ihren 200 Milliarden, ne? Wenn es so leicht wäre, viel Geld drauf zu werfen und dann wäre das alles da. Das ist ein langfristiger Plan. Ich glaube, wir müssen da einfach auch anfangen, in Plattformen zu denken, in Souveränität zu denken. Und insoweit, genau, kann ich die Entscheidung absolut nachvollziehen, kann die Fragen nachvollziehen und sehe uns immer in diesem Spannungsverhältnis irgendwo als Staat.
Und ich glaube, man muss auch weiter nachfragen, auch die Gesellschaft muss weiter nachfragen, damit auch dieser Druck entsteht und dass das eben nicht unter den Teppich gekehrt wird. Aber was gut funktioniert hat, ist, dass ihr F13 eingeführt habt und gebaut habt und jetzt auch die letzte Bekanntmachung, 23. Juli, glaube ich, war es, als Open-Source-Modell auch anderen Bundesländern zur Verfügung stellt, wenn ich es richtig verstanden habe. Magst du einmal erzählen, was ist F13 und vielleicht auch in diesem Zusammenhang für die Hörer und Hörerinnen, was ein Open-Source-Modell ist.
Ja, super, gerne. Also wir haben über ChatGPT gesprochen, ne? Dazu gehört ja Prompten. Also ich schreibe was rein bei ChatGPT, wie repariere ich meine Waschmaschine, sie zeigt den Fehler E20 und dann drücke ich die Eingabetaste. Ne? Das ist ein Prompt. Und diese Fragestellung oder dieses Bearbeiten von Themen, ne? Ich habe hier ein Schreiben und will da eine Antwort formulieren oder will die, was sind die fünf wichtigsten Eckpunkte oder, die stellen sich auch im beruflichen Kontext. Und wir haben 2022 schon uns mit großen Sprachmodellen befasst, also bevor es ChatGPT gab, aus dem Grund, den ich vorhin geschildert habe. Wir sind, ich sage mal scherzhaft, wir sind die textverarbeitende Industrie. Ne? Wenn dann Maschinen kommen, die Text verarbeiten können, super Sache, wichtig für uns. Und mehr oder weniger zeitgleich mit ChatGPT kam dann in 23 F13, also kurz danach raus und war so die erste, der erste Einsatz von solchen Technologien in der Verwaltung. Und das war wirklich komplett getrennt. Also wir haben dieses ChatGPT im November 22 zur Kenntnis genommen, dachten, das ist ja interessant. Ne? Also daran, wo wir jetzt auch arbeiten, da kommt jetzt eine Technologie auf den Markt. Wir hatten es damals entwickelt mit einem Startup aus Baden-Württemberg, Aleph Alpha. Die kennt, glaube ich, inzwischen auch mehr oder weniger jeder aus der Fachcommunity. Das ist sowas wie OpenAI, aber halt in viel, 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 viel kleiner, ne? Weil die halt nicht 10 Milliarden haben, sondern, ich glaube, 500 Millionen haben sie mal gesagt.
Sie wurden sehr, sie wurden auch vor allem im ersten Jahr, als das so, ich sag mal so im Februar 2023 rum, wurden die dann sehr an die Spitze gestellt und gesagt, guck mal hier, das ist unser Leuchtturm. Mhm. Wir haben in Deutschland Aleph Alpha und die werden das jetzt global für uns regeln, dass Deutschland mitspielt. Das war so ein bisschen die Wahrnehmung und dann bröckelte es so ein bisschen. Das ist nicht so die Riesenexplosion ist nicht passiert, aber sie sind eben dann, haben sich spezialisierter auch dann eben mit mit, wie zum Beispiel mit euch in der Verwaltung dann zusammengeschlossen und gucken da spezialisierter drauf. Wie haben sie dann mit euch zusammengearbeitet?
Genau, wir haben dann eben gemeinsam so einen KI-Assistenten aufgebaut, der, sag ich mal, so ein Pendant zu ChatGPT werden sollte. Also, dass wir eben auch mit internen Daten dort arbeiten dürfen und die Daten nicht eben aus der Verwaltung rausgehen. Dazu muss man wissen, wir haben ein eigenes Rechenzentrum als Land. Ne? Also, wir haben einen eigenen Maschinenraum, wir haben eine eigene IT-Behörde, die BIT-BW, die ist unsere IT-Behörde mit einem Rechenzentrum. Und dort haben wir das alles reingepackt, ne? Also eigene Rechner, eigene Server, die eigene KI, alles rein und konnten dann eben, sag ich mal, abgesichert mit Daten arbeiten. Und daraus ist das F13-Projekt entstanden, genau, dass das eben immer noch weiterläuft und dass wir so als Pendant sehen zu dem, also kann man wirklich so sagen, Pendant zu dem, was man privat nutzen kann, vielleicht jetzt im beruflichen Kontext wäre es Copilot, ne, was so im Outlook, also E-Mail-Programm und Word im Schreibprogramm integriert ist. Da wollen wir unabhängig sein und du hast es angesprochen, Open Source. Wir haben uns dafür entschieden, aus ganz vielen strategischen Gründen F13 als Open Source Software anzubieten. Das heißt, so ein Computerprogramm ist ja unfassbar langer Text, ne? So Programmiersprache, ganz, ganz, ganz lange Seiten, tausende von Seiten Programmiersprache. Und das haben wir alles einfach ins Internet reingestellt, ne? So den ganzen Programmcode. Jetzt kann sich jeder runterladen und kann selber ein F13 bei sich installieren. Jetzt denken die Hörerinnen und Hörer vielleicht, super, das mache ich. Ganz so leicht ist das bei KI natürlich nicht. Ne? Ich brauche schon einen Rechenzentrumsbetrieb und ein paar von diesen sehr teuren Grafikkarten und so weiter. Aber ich sage mal, jede Verwaltung, also mindestens jedes Land oder jede größere Stadt kann das hinbekommen. Aber was noch viel besser ist, wir können jetzt halt auch zusammenarbeiten. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Mensch, ich mache immer Podcasts, brauche ich eigentlich eine gute Themenvorbereitung, ne? Habe hier meine ganzen Aufsätze und was ich alles schon geschrieben habe und dann könnte ich jetzt sozusagen eine App auf Basis von F13 bauen, die mir zum Beispiel eine Podcast-Vorbereitung schreibt oder ein Zitat oder eine Rede oder was weiß ich, die irgendeinen Verwaltungsbescheid ausliest und irgendeine Berechnung macht. Also egal was, ich könnte es jetzt bauen und ich kann es mit allen anderen teilen. Das ist ja so dieses Verrückte, das bei KI basiert ist. Ne? Entweder hat man gesagt, na gut, ich beuge mich der Übermacht des Marktes und gehe halt in die relativ billigen Anbieter rein, die so öffentlich da sind, oder ich entwickle was Eigenes. Und wenn ich mich bis zum 23. Juli, also bis zu unserem Open-Source-Termin dafür entschieden habe, was Eigenes zu bauen, dann war ich halt allein. Ne? Dann habe ich das gebaut und dann habe ich das genutzt und die meisten haben halt einen Chat gebaut, weil das will ja erstmal jeder haben, damit kann man viel machen. Das heißt, überall, ne, wir haben in Baden-Württemberg 1101 Kommunen, wir haben 16 Bundesländer, 27 europäische Staaten. Ich glaube, man kann sich ausrechnen, wie viele öffentliche Stellen bauen gerade sowas. Und das ist ja eine riesen Ressourcen, sage ich mal, Diversifizierung, um 1000-mal vielleicht das gleiche Produkt zu bauen. Und heute brauchst du das gar nicht mehr. Ne? Wenn du einen Chat willst, dann nimmst du F13, dann hast du mal einen Chat und da sind auch andere Funktionen drin, so Dokumentenbefragung, frag dein Dokument, könnte man dazu sagen, und Zusammenfassungsfunktion. Was jetzt als nächstes kommt, sind eben diese, was ich vorhin angesprochen hatte. Ne? Wir gehen jetzt ins E-Mail-Programm rein, dann wirst du im E-Mail-Programm arbeiten können. Ja, wir gehen jetzt ins Schreibprogramm rein, dann wirst du da arbeiten können.
Man verknüpft das
genau.
Dann sozusagen.
Wir integrieren ja. Jetzt tiefer rein, weil im Moment musst du halt in den Internetbrowser, so wie bei ChatGPT, und musst halt deine E-Mail da rein kopieren oder deinen Text. Und da wollen wir natürlich komfortabler werden. Und ich glaube, da wird auch die europäische Stärke liegen, tiefer, näher an die Daten ranzukommen, wo du keine Fremden quasi reinlässt in dein Haus. Ja, und so haben wir doch inzwischen eben ein Tool, das wirklich für alle anschlussfähig ist. Wir haben auch schon erste Nachnutzungen, sei es jetzt in anderen Ländern des Saarlandes, ist zum Beispiel super aktiv, entwickelt jetzt auch eigene Apps. Ich glaube, so eine App zur Wissenskonservierung hatten die angekündigt. Das heißt, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausscheiden, dann nehmen die ja auch ihr Wissen mit. Und
oh ja. Super relevantes Thema.
Ja, und das zeigt einfach, ne, da gibt es ganz viele Beispiele. Die haben jetzt quasi von uns den Chat und fragt den Text und Zusammenfassung. Wenn die jetzt ihre Wissenskonservierungs-App gebaut haben, dann kriegen wir die wieder zurück in Baden-Württemberg. So. Und andere Stellen entwickeln zum Beispiel gerade eine Sprache-zu-Text-Funktion. Ne? Wenn du irgendwas diktiert hast und willst es nicht selber runterschreiben oder hast auch keine Schreibkräfte mehr, weil halt der Personalstamm immer weiter abnimmt, mit dem demografischen Wandel. Also dieses Teilen. Und jetzt musst du dir einfach vorstellen, hey, wenn 1000 Stellen 1000-mal das entwickeln würden, dann kannst du entweder, sag ich mal, zu einem riesen Tech-Konzern gehen, weil der hat das alles schon, dann zahlst du halt, ne, sag ich mal, mit deiner Souveränität, dann gehst du in dieses Wohlfühl-Ökosystem rein, aber du hast einfach nicht die Chance, all das selber zu tun. Und unser Punkt, Open Source zu gehen, war, wir schaffen es eigentlich nur gemeinsam. Wir schaffen es nur, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir genauso arbeitsteilig vorgehen. Ne, du hast es gehört, wir sind 7 Personen und davon können wir vielleicht 1 bis 2 auf KI setzen. So. Also wir müssen einfach über neue Wege auch skalieren. Und genau.
Daran liegt es.
Ich wollte nur sagen, es müsste bei euch doch eigentlich nonstop das Telefon klingeln, ne? Und andere Bundesländer sind dran. Also ich meine, Menschen aus anderen Bundesländern sind dran, oder? Ihr müsst doch einen Wahnsinns-Run haben. Der Bedarf von so einer Lösung ist doch riesig, oder nicht?
Ja, also es melden sich tatsächlich schon viele, aber wir stoßen natürlich auf so bekannte Phänomene. Ne? So in der IT gibt es so ein Leitmotto, glaube ich, musste ich feststellen, was jemand anders gebaut hat, ist immer schlecht. Also was du selber gebaut hast, ist immer gut und das Beste, aber was jemand anders gemacht hat, ist per se immer schlecht. Das heißt, es gibt natürlich schon auch diese Attitüde, dass man sagt, ach, was habt denn ihr jetzt gemacht? Das kann ja nur, und dann füge irgendwas random ein. Ja. Ne? Oder da gibt es doch viel bessere Frameworks, die könnte man jetzt direkt vom Markt nehmen. Oder oft sagen auch die Leute, wenn ihr nicht GPT-4 zur Verfügung stellt, hat das eh keinen Wert. Nur wenn ihr das Beste. Also gibt's schon viel, viel, viel Gemecker. Das ist die negative Seite. Aber es gibt.
Aber das nervt mich auch so. Ich muss ja mal jetzt gerade sagen, es nervt mich so. Es geht einfach, wo ist die Freude, irgendwie zu machen und was voranzubringen und irgendwie in Kontakt, also das fehlt mir dann immer so.
Ja, die Hälfte meiner Arbeit ist tatsächlich Dinge zu streamlinen, sagt man neudeutsch. Ne? Alles, was nervt, links und rechts von der Straße weg zu machen. Aber ja, hey, es gibt auch wirklich die Positiven. Ne? Wir haben ein tolles Projekt bei der Polizei, super motivierte Kolleginnen und Kollegen im Kultusbereich, die Lehrerinnen und Lehrer, super relevant, natürlich, weil es da ja auch um Daten, ne, aus dem Unterricht und so weiter geht. Und wir haben jetzt andere Bundesländer, wir haben auch andere Behörden, die gar nicht genannt werden wollen, ne, weil die sagen, wir machen so sensible Dinge, wir wollen gar nicht, dass da irgendjemand drüber spricht. Das braucht gar niemanden zu interessieren. Das heißt, es gibt schon wirklich ja, so eine Koalition derer, die einfach sagen, wir wollen einen geilen, darf ich das sagen in eurem Podcast, wir wollen einen geilen, modernen
Unbedingt.
Staat
Absolut.
bauen, die gibt's, ne? Die gibt's. Und wir haben da einfach auch Bock drauf. Das heißt, du musst da hart fokussiert sein. Du musst dich immer auf das Positive, auf das, was du voranbringen kannst, fokussieren. Andererseits, ja, musst du aber einfach auch darauf achten, dass es dir nicht kaputt geredet wird. Ne? Ich glaube, das ist in der Verwaltung so, auch wie in der Wirtschaft. Ich glaube, wir würgen zu viel zu schnell ab. Ne? Du hast so von Aleph Alpha berichtet, ne? 2022 fast
gehypt und danach
Jesusartige
war das
Fotos, ne, von
irgendwie, ja.
Antulis. Ich dachte schon, das ist
Ich
der
dachte, oh ja,
Messias, der
stimmt.
zurückgekehrt ist, also der Gründer. Ja,
Ausgebreitete
so mit
Arme.
den ausgebreiteten, ja. Und dann 2 Jahre später alles nur Fake-Finanzierung. So. Und also beides ist falsch, weißt du, beides ist
Ja.
falsch. Er ist weder der, oder Aleph Alpha ist weder OpenAI, aber
Ja.
noch ist es irgendwie eine weiß nicht, Fake-Bude oder was man dann irgendwie unterstellt hat, die Finanzierung stimmt nicht und so. Also es ist ja beides falsch. Warum können wir nicht einfach mal sagen, so ein bisschen, da finde ich Amerika schon wieder cool, weißt du, so dieses, ja, wenn du hinfällst, hast du es wenigstens
Ja,
versucht.
Fehlerkultur.
Fehlerkultur, Mindset.
Ja. Ich habe auch Kontakt zu jemand bei Aleph Alpha und ich durfte auch so ein bisschen reingucken. Ich bin auch, also ich sehe das ganz genauso. Es ist, wir neigen einfach so zu diesem polarisierenden Nachrichten und Clickbait und entweder Empörung klickt oder wirklich, wirklich, wirklich krasser Erfolg, ne? Und das zieht natürlich die ganze Energie raus aus so tollen Geschichten, wo es halt darum geht, auch mal die Ärmel hochzukrempeln, wo es dazu geht, ehrlich zu sein, dass was nicht geklappt hat, aber auch irgendwie Mut zu machen, was irgendwie funktioniert. Und dafür muss man aber eben dranbleiben, ne? Und dafür muss man ein bisschen durchhalten und sich gemeinsam mal hinstellen und bereit sein, glaube ich, auch den großen Kontext zu verstehen. Und das ist, glaube ich, auch das, was Melanie und mich irgendwie so motiviert, jeden Tag so viele Menschen immer wieder von null aufzuklären, um in der Hoffnung, dass jeder aus seiner eigenen Brille heraus auf die Welt blickt, mit dem Wissen von dieser Entwicklung und dann sagt, ich kann hier persönlich das tun oder ich kann jetzt in Kontakt treten mit oder ich, ja, vielleicht ändere ich auch nochmal meinen Beruf oder meinen Purpose und gehe in die Politik, weil ich das jetzt verstanden habe. Ich glaube, hier ist ganz so viel Wandel möglich und ich würde mir immer ein bisschen mehr Marketing wünschen. So ein bisschen mehr
Die
Geld
fehlende
für,
Lobby, ne? Die,
ja,
ja.
einfach, ne, wenn ich das hinten sehe, The Land und irgendwie cool, was du da hängen hast und so.
Super
Mir
CI.
fehlen diese großflächigen Freudekampagnen. Guck mal, wo wir stehen, guck mal, was wir schon machen. Es gibt ganz viel Hoffnung, es gibt ganz viele Sachen, wo du mitmachen kannst, egal wo du gerade bist. Und ja, das würde ich mir mehr wünschen. Deswegen bin ich auch dafür, dass wir hier an dieser Stelle, ja, gibt es irgendeine Art Aufruf von deiner Seite? Gibt es
Spread the
irgendwas,
word,
wie du,
ja.
also, ne, du kannst jetzt jede Zielgruppe, egal wen du im Kopf hast, kannst du jetzt hier mal ansprechen und
Ja, gern,
sagen,
ja.
was es braucht.
Ja, also weißt du, ich glaube, das ist schon ein guter Impuls. Also zwei Dinge. Du sagtest so, also im Prinzip kurz gefasst, tue Gutes und sprich darüber. Ne? So, ich poste ja auch viel zum Beispiel auf LinkedIn und dann hieß es auch immer, Beck, ne? Das ist mein Name ist Beck. Ne? Wenn du irgendwie ne was Negatives kriegst, dann bist du ja nur ohne an. Also Beck, willst du jetzt Influencer werden oder was? Ne? So.
Ja,
Und dann habe ich gesagt,
hoffentlich.
nee. Aber es ist doch wichtig, weißt du, als Staat irgendwie nicht nur die Türen zuzumachen, sondern wie du sagst, auch nach außen zu zeigen, guck mal her, ne? Wir haben all die Gedanken, die ihr auch habt. Ey, wir finden vieles auch total doof, ne? Ich will ja gar nichts schönreden. Wir finden vieles läuft irgendwie nicht gut. Aber ihr müsst euch auch mal überlegen dann da draußen, ne? Also wer sind denn die Menschen, die es ändern? Ne? So, ich höre ja total oft, ah, die faulen Beamten und nichts passiert und es ist eh alles ungerecht und so dieses, aber ne, es ist wieder wie dieses Fußballbild. Also jeder ist doch herzlich eingeladen, jeder, aber du kriegst ja meistens nicht dann irgendwie, hier, ich habe das gemacht, ne, so. Und das ist mein Aufruf. Wir sind ja jetzt voll in die Offensive gegangen, ne? Wir haben diesen Quellcode ins Internet reingestellt, F13, so. weil wir einfach sagen wollten, na, wenn du so super schlau bist und alles ja viel besser kannst, dann mach's doch einfach. Ne? Dann herzliche Einladung, dann mach's doch einfach. Geh auf f13-os.de. f13-os.de ist unsere Website, kann man alles nachlesen. Und dann zeig doch, dass du der größte Programmierer aller Programmiererinnen und Programmierer bist. Und das war so die Einladung. Klar, die am lautesten geschrien haben, machen es nicht. Nee, die Stillen, weißt du, die Stillen kommen. Mhm. Wir haben irgendwie am ersten Tag hatte irgendjemand auf unseren Code die Anwendung in 20 Sprachen übersetzt. Weiß nicht, vielleicht ja auch mit KI oder so, aber hat es so zurück in die Community gegeben. Ist natürlich super, ne, für Europa, aber es sind nicht die, weißt du, es sind nicht die rumschreien, ich weiß alles besser. Ne? So erstes Feedback auf LinkedIn war, ich habe den Code angeguckt, ihr seid anderthalb Jahre hinterher. Dachte ich so,
ich hab's gesehen.
Mega, nur anderthalb Jahre hinterher, ist doch super. Wenn wir das halten können, dann sind wir doch gut, ist mir doch egal, ne? Und herzliche Einladung an alle, ne? Auch an die Stillen. Schaut euch unsere Website an, meldet euch, weil klar, wir haben aus der Verwaltung für die Verwaltung gebaut. Wir spüren aber, weißt du, auch Vereine machen sich die Gedanken. Ich habe jetzt vorhin die Kirche angesprochen. Auch Unternehmen machen sich die Gedanken. Ne? Willst du echt dein ganzes Wissen irgendwo raushauen in die weite Welt und so weiter? Und vielleicht kennt ihr so Tools wie Nextcloud oder, ne? Linux ist ja die bekannteste Open-Source-Software. Mhm. Wir sind jetzt auf einer Version 1.0. Ne? Wir sind ganz, ganz winzig klein und süß und haben eine große Vision und haben eine lange Roadmap. Also es wird bis Jahresende super viel passieren. Aber wir sind anschlussfähig. Ne? Man kann unseren Code sofort nutzen. Auch, weiß nicht, wenn jetzt irgendwelche Businessmenschen zuhören, ne? ihr könnt auch F13 nehmen und implementieren bei Firmen. So, ihr könnt es weiterentwickeln, wenn ihr ein großer Konzern seid. Ihr könnt es hosten und könnt es per One-Click anbieten. Ne? Sind
so ja, gut, also, Jan. Ehrlich, das ist die beste Kampagne, die jetzt hier überhaupt denkbar gewesen wäre an der Stelle.
Love ja, sehr it. Gut, genau. Also wir sind einfach für alle offen. Wir sind ansprechbar. Wir versuchen wirklich alles auch zu beantworten. Aber du hast schon recht. Also wir schaffen es manchmal halt auch wirklich nicht. Aber wir freuen uns herzlich nicht. Ich lese alles durch, was kommt. Aber ich versuche dann auch immer Danke oder Smiley oder irgendwas. Aber ich schaffe es einfach nicht. Und es ist wirklich nicht böse gemeint. Wir müssen einfach auch noch mehr wachsen. Ne? Wir müssen raus.
Möchtest du noch einen Bewerbungsaufruf machen?
Bewerbungsaufruf, ja.
Sucht ihr noch Menschen?
InnoLab-Leiter sucht. Ach, so rum meinst du? Nein. Ja, wir Nein, Scherz. Ich meine, man kann sich natürlich immer beim Land Baden-Württemberg gern bewerben. Tatsächlich, das ist ja auch so ein Verwaltungsding. Ne? Wir haben einen Stellenplan und so gern ich würde. Anderes Riesenthema, so gern ich würde wirklich mehr Menschen sozusagen dazu zu gewinnen. Im Moment bin ich jetzt hier in so einer Position gar nicht dazu in der Lage. Ne? Wir haben keinen Stellenplan, der uns mehr Personal zubilligt. Wir sind ja so sehr, sehr starr als Verwaltung und ich glaube, das muss man sich irgendwann mal überlegen. Ne? Ich kriege immer wieder diese Rückmeldung, hey, ich arbeite gerade da und da, keine Ahnung, bin irgendwie, mache irgendwas total Wichtiges. Ich hätte aber viel mehr Bock, was für die Gesellschaft zu machen und würde gern bei euch mitmachen. Sehr und das finde ich eigentlich sehr schade, dass wir da als Staat noch nicht die Möglichkeit haben, auf so Initiativbewerbungen so mit einer Neigung. Ne? Es will ja jetzt auch niemand irgendwas machen, keine Ahnung. So, wenn er jetzt Innovationspolitik und Technik machen will, dann kann ich ihn ja nicht, keine Ahnung, in die Justiz setzen, wo ich herkomme. Hey. Und da fehlt uns so ein bisschen, muss ich echt sagen, die Flexibilität, wenn da wirklich jemand kommt, wo ich sage, wow, toller Mensch, tolle, ja. Ne, und dieses, das ist ja dieses Motivierte, dieses, ich will der Gesellschaft was zurückgeben, genau, das wäre genau, der Erste oder die Erste, die ich gerne an Bord hätte und das schmerzt mich ein bisschen, ja, deswegen, also ihr könnt euch leider nicht direkt bei uns bewerben, beim Land Baden-Württemberg ja, aber wenn sich's mal ändert, dann komme ich wieder zum Wunderpanik-Podcast und machen wir doch eine Folge über die
gerne.
Aussichten.
Ich finde auch sowieso, wir raten immer allen Unternehmen, mit denen wir arbeiten, erstmal ein KI-Team aufzubauen und dann aber perspektivisch wirklich auch an ein Innovationslab im eigenen Unternehmen dann, ne, das immer auf den Zehenspitzen sozusagen bleibt und immer wieder reinholt und rausgibt. Wir könnten jetzt 2 Stunden mit dir sprechen und das wieder ableiten und übertragen und abstrahieren. Ich finde es ganz wichtig, dass sich die Hörer und Hörerinnen auf jeden Fall mit dir vernetzen und gucken, was ihr so weiter treibt, weil ich glaube, es kann nur spannend sein. Sag mal, Björn, mit Blick auf die Uhr, Hast du noch ein kleines Ich wundere mich über gar nichts mehr mitgebracht?
Oh ja, bitte, Björn.
Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ja, vieles von dem, glaube ich, worüber ich mich gar nicht mehr wundere, haben wir auch schon angesprochen. Ich wundere mich über nichts mehr im Bereich Mindset in der Verwaltung, weil du wirklich, ist wirklich nicht eine Wunderpanik, sondern eine Wunderbox. Ne? Also wir haben alle Erfahrungen inzwischen gemacht, glaube ich, und alle Rückmeldungen zu unserer Arbeit erhalten, von worüber wir gerade gesprochen haben, ne? So sinngemäß, ja, überhaupt keine Wertschätzung, wir finden es total schlecht, bis hin zu eben ein absolutes Commitment. Ich bin total dabei, ich mache total mit. Und ich finde es echt faszinierend sozusagen, wie sich da so die Wege gabeln jetzt anhand von F13 Open Source, ne? Anhand dieser Einladung, mach doch mit. Also wir kriegen so tolle Angebote, hey, wir bauen jetzt diese App, diese Funktionalität für euch und bringen die zurück. Ich habe die Menschen noch nie getroffen, ne? Die kommen und sagen, mega, euer Plan ist super toll. Und dann gibt es noch so eben diese andere Facette bis hin zu, ja, man muss schon fast sagen, feindselig. Ne? Und das habe ich inzwischen einfach abgestreift. Ich begegne da wirklich jedem mit vollster Offenheit. Ne? Und das ist egal, ob echt Spitzen, wirklich eine tollste Spitzenebene oder keine Ahnung. Ne? Jeder in dieser Verwaltung spielt sein Rädchen. Ne? Auch unsere Reinigungskräfte sind so furchtbar wichtig. Ne? Die kommen hier jeden Tag durch und leeren den Müll und so. Und ich finde einfach, diese Offenheit und diese Wertschätzung sich zu bewahren bei allem, was an Kritik kommt, das müssen wir alle irgendwie uns bewahren. Ich habe mal irgendwo gelesen, ich glaube, du brauchst 10 gute Momente, um einen schlechten irgendwie zu kompensieren. Und da versuche ich immer proaktiv rein, weißt du, rein summarisch. Ich gucke, okay, 100 gute Momente, 15 schlechte. Das heißt, eigentlich bräuchte ich 150 gute. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch selber psychische Gesundheit und Mindset. Ich glaube, man muss einfach echt auch sehr gnädig mit sich selber sein und versuchen, nicht zu sehr auf diese Negativen zu hören. Aber das Mindset von A bis Z, ich glaube, da kann mich nichts mehr überraschen. Da habe ich echt alles schon erlebt. Ne? Wirklich, wirklich spannend.
Ja, geht mir auch so. Ich finde, es ist ein schöner Aufruf am Ende irgendwie. Was kannst du heute doch einfach netter formulieren oder irgendwie doch mit einem offenerem Gesicht irgendwie eine Tür öffnen? Oder das sind die ganz kleinen Sachen. Lieber Björn, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich habe so ein Gefühl, dass es nicht das letzte Mal war.
Ja. Das habe ich auch, ja. Ich
das sehr, sehr schön.
Das ist noch eine Serie.
Genau, wir verlinken den Weg zu dir, zu F13, verlinken wir natürlich in den Shownotes. Alles, was wir heute noch so spontan aufgebracht haben, das tun wir natürlich auch in Links rein. Und
ich gehe ganz optimistisch hier raus heute. Das ist sehr, also wirklich vielen Dank. Das war genau der Drive für einen Donnerstag, an dem wir aufnehmen heute.
Wirklich richtig gut. Macht richtig gute Laune. Und wenn ihr auch gute Laune hattet, dann gebt uns doch 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcast. Darüber freuen wir uns sehr und das hilft uns auch am allermeisten, damit diese großen Plattformen verstehen, dass wir gezeigt und gehört und gesehen werden sollen von vielen anderen, für die das vielleicht auch relevant und interessant ist. Ihr habt heute gemerkt, wir wollen Mut machen, wir wollen nicht nur den Kopf in den Sand stecken und ich glaube, das ist uns heute ganz gut geglückt in dieser besonderen Gastfolge. Vielen Dank, Björn, und euch da draußen einen schönen Sommer.
Tschüss.